Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Willipedia Podcasts. Heute geht's um zwei Themen, die beim Immobilienkauf auf Mallorca oft unterschätzt werden. Und zwar ist es einmal das spanische Konto und die Frage, brauche ich wirklich ein spanisches Konto, um hier auf Mallorca eine Immobilie zu kaufen? Und es geht um die sogenannte Postbox, also den digitalen Briefkasten. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Yvonne Plattes, der Geschäftsführerin und der Leiterin der Rechtsabteilung der Plattes Group.
Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen.
Hallo Yvonne, schön, dass du wieder hier bist.
Hallo Timo, in alter Frische.
In alter Frische. Ich habe es gerade schon im Intro gesagt, wir sprechen heute über das spanische Bankkonto. Und da möchte ich auch gleich einsteigen mit. Und zwar, wenn ich auf Mallorca eine Immobilie kaufe, brauche ich dann zwingend ein spanisches Bankkonto?
Nein. Also ganz ehrlich und einfach gesagt, nein. Wobei wir schon unterscheiden sollten, vielleicht sollte man da auch ein bisschen tiefer einsteigen und nicht nur es bei dem Nein belassen. Also, wie läuft das ja ab? Diese Frage wird uns speziell natürlich immer gestellt, weil natürlich auch viele sagen, ach, in Spanien, ich traue den Banken nicht, so muss ich das haben oder nicht. Im Vorfeld bis zum Notartermin muss ich es sowieso nicht haben, weil die Anzahlung geht fast immer zu 99,99% auf ein Treuhandkonto des Notars. Das heißt, der Käufer überweist aus seinem Heimatland die Anzahlung auf ein Treuhandkonto von einem Notar und damit bin ich immer noch vogelfrei. Mache ich eine Finanzierung über eine spanische Bank, werde ich sowieso ein Konto haben. Dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte, weil dann habe ich ein Konto und dann wickelt ja auch die finanzierende Bank alles ab. Werde ich aber mit Eigenkapital kaufen und werde keine spanischen Banken benutzen müssen, kann ich, so sage ich das immer, frei entscheiden. Und dann ist das so eine Geschmacksfrage, nehme ich eine Bank oder nicht.
Mhm. Also das ist jetzt quasi für die Zeit vor dem Immobilienkauf oder für den Immobilienkauf. Aber wenn ich die Immobilie schon gekauft habe, es entstehen ja auch laufende Kosten, die ich dann habe, macht es dann nicht Sinn, eine spanische Bank zu haben?
Sinn macht es für meine Begriffe immer, aber ich bin noch einen Schritt vorher, wenn du sagst, ich habe ja die Immobilie mit dem, was ich jetzt gerade geschildert habe, ja noch gar nicht gekauft. Ich habe die Anzahlung geleistet und dann geht es ja darum, wie fließt der Restkaufpreis? Und ich bleibe immer noch in dem Thema, ich habe keine spanische Finanzierung, sondern mache alles mit Eigenkapital oder über Darlehen, Finanzierungen von Deutschland heraus. Dann muss ja auch der Restkaufpreis fließen.
Also per Überweisung dann, hast du ja auch schon gesagt.
Ja,
oder mit dem Geldkoffer.
Na, das vielleicht nicht mehr so. Das könnte ich mir vorstellen, dass das nicht mehr so gewünscht wird. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich eröffne jetzt ein Bankkonto, überweise das Geld auf mein Bankkonto hier und mache dann, gehe zu meiner Bank und hole mir diese ominösen bankbestätigten Schecks, die außerhalb von Spanien niemand mehr kennt, aber die Spanier lieben. Warum? Weil das natürlich Schecks sind, das ist wie Bargeld und dann weiß der Verkäufer, das ist jetzt wirklich gesichert mein Geld und
man
dann
hat
hast
was
du
in der Hand.
Check, man hat was in der Hand. Aber in der heutigen Zeit kommt es immer mehr, dass man auch da Überweisungen macht. Entweder den Restkaufpreis auch auf das Notarkonto, wenn der Notar das erlaubt, oder aber ich rufe meine Bank zu Hause an, das bedarf natürlich ein paar Hausaufgaben im Vorfeld und sage, hör zu, dann und dann habe ich einen Notartermin, ich möchte gerne den Restkaufpreis überweisen und dann hat mein Anwalt mir im Vorfeld schon gesagt, was fließt wohin, weil das wird ja auch in der Urkunde dann dargelegt und dann rufe ich nur noch den Banker an und sage, sitze beim Notar, alles ist fein, drück auf den Knopf und mach die unwiderruflichen Überweisungen. Dann wartet der Notar da drauf, bis der Beleg beim Notar auch angekommen ist und wird dann ebenfalls die Urkunden unterschreiben. Da ist es sehr unterschiedlich. Dem Ganzen traut man noch nicht so über den Weg, weil natürlich der Notar sagt, mir ist es eigentlich völlig egal. Ich will nur sehen, dass das Geld unwiderruflich überwiesen ist. Also die Bank kann das nicht zurückholen. Aber wann es dann tatsächlich dem Verkäuferkonto gutgeschrieben ist, hat man nicht so in der Hand. Das kann innerhalb von einer Stunde, halbe Stunde sein, kann aber auch manchmal 3-4 Stunden dauern. Und so lange willst du ja nicht beim Notar sitzen und warten, dass auch dieser Betrag ist. Aber in der letzten Zeit machen wir das eigentlich viel und sogar so, dass ich, stell dir vor, du bist jetzt der Käufer, du bist eine aus Deutschland heraus und der Verkäufer ist ein Österreicher. Und der Österreicher sagt, ich habe hier mit Spanien nichts mehr am Hut. Dann passiert es oft, dass man dann sagt, die Bank in Deutschland überweist direkt auf das Konto in Österreich und es muss gar nicht den Kreisel noch über Spanien machen. Das ist also bis zum Kauf. Und jetzt hast du richtigerweise gesagt, was passiert denn danach?
Aber noch mal ganz kurz eins zurück. Mhm. Also empfiehlst du denn für den Kauf ein spanisches Konto oder ist es wirklich individuell und total egal, ob ja oder
total
nein?
Total egal. Also bis Datum, wenn ich mich an diese anderen Möglichkeiten halte, ist es egal. Jetzt kommt aber, ich empfehle in jedem Fall trotzdem ein spanisches Konto. Warum? Weil ich immer so der Meinung bin, jetzt hast du vielleicht, dir geht's ein bisschen besser als dem Rest der Welt und du hast jetzt eine Immobilie in Österreich, du hast eine Immobilie in Spanien, eine Immobilie in Deutschland und dann kannst du auch so ein bisschen mehr die Kosten steuern. Was kostet mich eigentlich diese Immobilie in Spanien? Und dann weiß ich, ich habe die Nebenkosten, ich habe dieses und jenes und dann packe ich eben die Summe X auf dieses Konto drauf und weiß auch, okay, Ende des Jahres hat mich die Immobilie in Spanien die Summe XY gekostet. Also von der Transparenz ist das vielleicht besser.
Weil dann eben alles über dieses Konto läuft, ne? Genau. Strom wird abgebucht, Wasser.
Wobei die Versorgungsträger, die buchen auch tatsächlich von deinem Konto in Deutschland ab. Du hast den IBAN, den gibt es und dann gibst du den an und dann holen die sich ihr Geld auch von deinem deutschen Konto. Also Strom, Wasser, Hausversicherung und sowas alles.
Stimmt, seit der IBAN-Nummer ist das alles ein bisschen einfacher, ne?
Genau. Als früher, ne? Das Einzige, wo du auf das nächste Hindernis stößt, ist das Finanzamt. Wenn du also deine Selbstnutzungssteuer einmal im Jahr machst, das Modell 210, hast du dann die Möglichkeit, einmal über deine Restaurier, die das macht, oder über deinen Steuerberater zu sagen, okay, der erstellt das Modell und sagt, Mensch, du musst jetzt Summe XY überweisen. Das Finanzamt geht nicht hin und sagt, okay, ich hole jetzt mir über den IBAN Deutschland mir das Geld, sondern die erwarten, du musst hier entweder ein Konto haben oder über den Schlingel Restaurier oder Steuerbüro zahlst du dein Geld auf deren Konto ein und die machen dann die Überweisung. Das ist so das Einzige, wo man sagt, die machen es nicht. Aber nochmal aus der Transparenz heraus, für mich aus der Geschichte, finde ich es eigentlich ganz gut, wenn du, wo deine Immobilien auch immer gelegen sind, ein eigenes Konto hast, um das dann besser zu steuern, finde ich. Aber das ist, wie gesagt, Geschmacksfrage. Es gibt keine rechtliche Grundlage, die sagt, du musst.
Okay, und ein spanisches Konto zu eröffnen, ist das kompliziert? Also klar, eine NIR brauche ich. Welche Unterlagen muss ich da noch vorlegen? Ist das ein Gang? Ich gehe zur Bank, lege meine Dokumente vor und sage, ich brauche jetzt ein spanisches Konto? Oder
ist auch das ist sehr unterschiedlich. Die Banken arbeiten sehr, sehr unterschiedlich hier. Einige sind schon sehr digital aufgestellt. Das kannst du sogar alles online machen. Es gibt aber auch Leute oder auch Banken, die sagen, nein, da musst du hingehen. Und dann brauchst du gewisse Unterlagen. Die nie solltest du haben. Bei manchen Banken kannst du sie nachreichen. Natürlich dein Ausweis. Du musst sagen, woher kommen deine Gelder? Wenn du da regelmäßig Geld auf dein Konto packst, wollen die natürlich wissen, woher kommt das. Sprich, du bist jetzt aus Deutschland und es kommt ständig Geld aus Portugal oder aus der Schweiz. Dann sagen sie sich, wieso, wenn du deutscher Steuerbürger bist, kommt eigentlich das Geld von woanders her? Wiederum das Thema Geldwäsche, ganz wichtig. Musst du also sagen, okay, hauptsächliche Geldfluss kommt aus Deutschland und dann ist das eigentlich auch fein. Und du musst deine deutsche Identifikationsnummer noch mit beibringen. Viele Banken wollen dann auch einmal deine Einkommensteuererklärung sehen, einfach nur der Transparenz wegen. Es ist eigentlich sehr einfach, ein Konto zu eröffnen. Und du solltest dir vielleicht, wenn du deine Bank suchst, jemanden finden, der, naja, in der Nähe muss es eigentlich gar nicht sein, weil du nachher viel online machst. Wo ist das beste Online-Banking? Wo sind die besten Gebühren, die die Banken haben? Und vielleicht habe ich dann, wenn ich Glück habe, auch noch jemanden, der meine Sprache spricht, wo ich dann vielleicht mal doch das eine oder andere auch persönlich besser eruieren kann. Aber ansonsten läuft ja doch alles online. Es ist ja keine Atomphysik.
Ja, ja.
Du hast ja nur eine Immobilie. Aber der Trugschluss ist, viele sagen, boah, ich komme zurück und dann kommen die Banken, sagen mir die Leute, ich war jetzt bei meiner Bank, die wollen mich gar nicht. Die haben gar kein Interesse, ein Konto für mich zu eröffnen. Wo du dann immer sagst, ja, warum geht das denn? Das ist tatsächlich so. Die haben eigentlich kein großes Interesse, dich als Kontoinhaber zu haben, nicht weil du denen unsympathisch bist oder sagen, weil du ja eigentlich nichts weiter damit machst.
Ja.
Du hast 1000 Euro Ausgaben und dann packst du vielleicht 1100 drauf. Aber mehr machst du nicht. Und damit verdient eine Bank kein Geld. Okay. Wenn du dagegen noch eine Versicherung abschließt, eine Autoversicherung, du, da lachen du weißt, wovon ich rede.
Bieten aber ja viele Banken an.
Ja, ein Warenhaus haben die mittlerweile alle so. Die bieten Versicherungen an. Du kannst Autos da kaufen. Du kannst Leasing-Dinger machen. Du kannst diesen Notfallknopf machen. Du kannst Alarm erlangen, da drüber machen. Du hast eine Haushälterin, wo dann die Gehaltsabrechnung über dein Konto geht. Das sind alles Dinge, womit die Banken Geld verdienen. Und wenn du irgendwas davon machst, dann haben sie schon wieder Interesse daran.
Also muss ich da auf was achten bei diesem Angebot an Versicherungen und anderen Finanzprodukten oder Leistungen?
Dass es dem Vergleich standhält und dass du das auch wirklich brauchst. Ne? Dass, wenn du das nicht brauchst, will ich das auch nicht machen. Aber eine Hausratversicherung bietet ja auch die Bank an. Dann sollte ich die vergleichen mit anderen Versicherungen und dann vielleicht versuchen nachzubessern. Meistens hast du ja irgendjemand, der vertraglich bei dir zu Hause sich um alles kümmert. Wenn du da denn halt das drüber laufen lässt, geht's ja auch. Man muss einfach mal fragen, was wollen die? Und dann kommt man da schon überein.
Und natürlich auch gucken, dass man nicht irgendwie dieselbe Versicherung doppelt und dreifach schon abgeschlossen hat. Ne? Man muss auf jeden Fall prüfen, was habe ich denn schon, was brauche ich und was brauche ich noch auf jeden Fall.
Um dann auch zu sagen, okay, guck mal, ich habe hier eine Versicherung, die hat mir das für die Summe angeboten. Du, liebe Bank, bietest mir das. Willst du nicht nachbessern oder irgendetwas? Also diese haben alle irgendeinen Spielraum, nur es ist für Leute, die hier nicht wohnen, sehr ungewöhnlich, dass du zu einer Bank gehst und dann packen die mal eben so einen Katalog aus und sagen, du kannst dieses oder jenes noch haben. Aber das ist gang und gäbe. Damit verdienen sie dann ihr Geld.
Aber auch das ist ja nicht obligatorisch. Also die Bank kann jetzt nicht sagen, okay, wenn sie nicht die Versicherung XY bei uns abschließen, dann können sie kein Konto hier eröffnen.
Nein, das sicherlich nicht. Und meistens hast du ja über deine Historie, über deinen Anwalt, der ist ja sehr gut hier vernetzt und der bietet dir dann auch eine Bank an, wo er sagt, du, ich glaube, die passt zu dir, geh mal dahin und dann kümmern wir uns, jedenfalls bei uns ist es so, wir kümmern uns drum und sagen, hör zu, da bist du auch keine kleine Nummer, wenn du dort dein Konto eröffnest und dann können wir mit denen kommunizieren, wenn irgendetwas ist. Aber Augenmerk sollte vielleicht einfach nur darauf sein, dass es ein gutes Online-Banking ist, vielleicht sogar auch in meiner Sprache und die monatlichen Gebühren nicht so hoch sind.
Genau. Kommen wir mal zur Postbox. Ich habe es ja schon gesagt, das ist ja der digitale Briefkasten. Mhm. Vielleicht fasst du erstmal zusammen, was ist denn die Postbox überhaupt?
Ja, das nennt man so umgangssprachlich Postbox. Und es ist tatsächlich noch bei vielen nicht so präsent, vereinfacht aber wirklich das Leben. Wir empfehlen Leuten, die jetzt eine Immobilie kaufen, gleich das in diesem Atemzug mitzumachen. Warum? Weil die müssen diese Unterschrift notariell beglaubigen lassen. Es ist, ich sag's mal ganz einfach und praktikabel, der Postbote geht nicht mehr von Haus zu Haus und wirft da irgendwelche Briefe ein, die du dann liest oder nicht liest oder vielleicht kriegst du sie ja auch gar nicht, weil du bist ja nicht so oft hier. Das ist aber dem Finanzamt oder den Behörden völlig egal. Die sagen, du hast hier eine Immobilie und du musst dafür Sorge tragen, dass du immer erreichbar bist. Jetzt nicht persönlich, sondern dass dich meine Post oder mit irgendwas, was ich dir kommunizieren will, dich erreicht. Du kannst ja nicht sagen, ja, ist ja nicht meine Schuld, du warst nicht bei mir und hast mir das nicht zugestellt, interessiert bei Fristen das Finanzamt nicht.
Das heißt, da gehen Mitteilungen des Finanzamtes und der Behörden ein. Was noch? Also geht da auch ein Strafzettel ein?
Also ja. Also wenn du hast gekauft und deine Historia, die dich dann laufend betreut dann vielleicht auch diesen elektronischen Briefkasten. Dann gucken die jede 14 Tage rein oder jede Woche einmal rein und schauen, ist da was eingestellt? Weil alles, was in diesem Briefkasten eingestellt wird, hat eine Frist von 10 Tagen, bis es automatisch geöffnet wird sozusagen und dann auf Fristen laufen. Und was kann denn da drin stehen? Da kann alles Mögliche drin stehen. Jetzt sagst du, warum? Ich habe da nur eine Immobilie hier. Ich bin eigentlich beim Finanzamt in Deutschland. Was wollen die denn hier von mir sagen? Was wollen die mir denn sagen? Was kann da drin stehen? Also A, ist es für die Historia super gut, weil die können alle Erklärungen, die wir für dich erstellen, können die abrufen. Das Zweite ist natürlich so, jetzt macht das Steuerbüro irgendeine Erklärung für dich und dann haben die sich vertan, dann sind die Steuernummern nicht identisch. Dann sagt das Finanzamt, ich stelle diese Informationen in so einen Briefkasten ein und dann musst du darauf antworten. Also alles, was dort eingestellt wird, musst du beantworten, auch wenn du sagst, nee, nee, ist so nicht. Ich habe dann immer noch so zusätzlich so ein gutes Beispiel. Du kaufst eine Immobilie und dann gehst du hier auf Shoppingtour, weil du brauchst Fernseher, Waschmaschinen, keine Ahnung. Jetzt hast du 4 Fernseher, möchtest du gerne haben für deine Immobilie und nur 2 sind vorrätig und die anderen beiden musst du bestellen. Dann musst du eine Anzahlung leisten, hast aber auch eine Wartezeit, bis vielleicht die anderen kommen. Und in dieser Zeit erkennt das Finanzamt durch die Ausstellung einer Rechnung, die beiden haben miteinander eine vertragliche Regelung. Ne? Und jetzt sieht das Finanzamt, aber dieses Fernsehgeschäft hat Schulden beim Finanzamt. Das können 50 Euro sein oder bei der Sozialversicherung oder Tausende von Euro, spielt keine Rolle. Dann sagen die, ups, ich sehe, dass dieses TV-Geschäft hat jetzt noch Schulden. Dann bekommst du eine Information, wo drin steht, das TV-Geschäft XY hat Schulden in Höhe von XY. Frag mich bitte nicht nach dem Datenschutz.
Wollte ich gerade sagen.
Interessiert in dem Fall niemand. Also hat natürlich auch, das wissen die, dieses TV-Geschäft ein verstärktes Interesse daran, dass das nicht rumgeht.
Na klar.
So, und du bist aber, der Umkehrschluss ist, A, musst du das beantworten. Und dann schreibt das Finanzamt dich an als Eigentümer dieser neuen Immobilie. Sage mir bitte, hast du noch weitere Dinge, also musst du noch was bezahlen an dieses TV-Geschäft oder nicht, weil dieses hat Schulden in Höhe von XY. Und du musst das beantworten. Du kannst nicht einfach, würde ich sagen, nee, das hat sich erledigt, sondern du musst das beantworten und das in einer bestimmten Frist. Sagst du aber, weil der dir so leid tut, nee, ich zahle das jetzt dem, ich habe das jetzt einfach nicht gekriegt oder so, musst du die gleiche Summe an das Finanzamt an Strafe zahlen. Das heißt, so lange, bis dieses, bleib jetzt wieder bei dem Beispiel TV-Geschäft, nicht den Persilschein hat, nachgewiesen, ich habe alle meine Schulden bezahlt, darfst du nichts mehr an dieses Geschäft bezahlen. Das kann dir passieren mit, wenn du ins Restaurant gehst, wenn Restaurants beispielsweise nicht ihren Steuererklärungen nachkommen und dann zahlst du mit Kreditkarte, dann finden die dich und sagen, du, da darfst du nicht mehr und weil die haben Schulden und dann bekommst du kannst das zwar weitermachen, wenn die dann irgendwas Ominöses fabrizieren, aber du bekommst keine Rechnung oder diese Rechnung wird nicht anerkannt. Clever gemacht. Und hinzu kommen natürlich noch andere Dinge wie, du fährst beispielsweise in Palma in irgendwelche Straßen rein, wo du nicht reinfahren darfst, du hast aber die ganzen Schilder nicht erkannt. Dann kriegst du auch eine Strafe und die wird dir auch über diesen Wege zugestellt. Also das ist von dem spanischen Staat schon sehr gut gemacht. Ich finde das sehr clever. Und es tut nicht weh. Es muss einmal notariell unterschrieben werden. Und muss sich jemand darum kümmern. Weil was wirst du machen, wenn du sagst, ach nee, ich will nicht, dass sich da jemand kümmert, musst du jede Woche einmal reingucken.
Ja, eben.
Und was machst du dann? Dann lädst du dir, es ist nicht wie so ein Outlook, da kommt eine E-Mail rein, dann guckst du mal, sondern mit der Steuernummer musst du ein bestimmtes Prozedere machen, um da reinzugucken. Und dann kannst du ja meistens das sowieso nicht lesen. Also schickst du dann diesen Brief wiederum an deine Restaurier und sagst, was ist denn das da? Kannst du da mal gucken? Insofern übernehmen wir diese Aufgabe immer für unsere Mandanten. Schauen da rein. Bei uns in der Firma haben wir da mittlerweile, ich glaube, 4-5 Leute, die sich nur um diese Notifikation, um diesen elektronischen Briefkasten kümmern.
Naja, vor allem gerade, weil du ja vorhin auch gesagt hast, ne, dass sich das dann automatisch öffnet. Und dann nach 10 Tagen greifen dann Fristen und auch, dass man ja darauf antworten muss. Deshalb ist es ja extrem wichtig, dass man da keine Mitteilungen und so weiter verpasst. Also macht es ja schon Sinn, da jemanden mit, also diese zu Arbeit jemanden zu beauftragen, dass das halt wirklich regelmäßig gemacht ist. Weil
und es ist nicht, das kostet jetzt nicht viel Geld. Einmal, also wenn du beim Notar gewesen bist und man hat das versäumt, in dem Zuge das zu machen, ja, dann musst du nochmal einen Notartermin einberufen und dann musst du da nochmal hingehen. Das ist aber, ich lasse es 100 Euro kosten beim Notar und dann musst du halt deine Restaurier beauftragen, die das ganze andere Prozedere macht, die eine Scan-Mail-Adresse einrichtet, die das dann runterlädt und dann im laufenden Geschäft da immer wieder reinguckt. Das muss ja nicht täglich sein, wöchentlich schon, weil 10 Tage, also mindestens alle 2 Wochen, um zu gucken, ist da was angefallen oder nicht. Und das ist schon sehr ratsam.
Absolut. Also du würdest das auf jeden Fall allen Immobilienbesitzern definitiv empfehlen, oder?
Unbedingt.
Gibt es noch einen Rat, den du für die Immobilienbesitzer hast in Bezug auf die Postbox?
Nein, einfach mit dran denken, wenn der eigene Anwalt das vielleicht gerade nicht auf dem Sender hat, weil das ja dann wiederum die nachträgliche Betreuung hauptsächlich betrifft und nicht vielleicht den reinen, du kannst natürlich auch eine Immobilie kaufen ohne diese Postbox. Aber ich bin dann immer so ein praktisch orientierter Mensch, was kann ich alles zusammenpacken? Du hast nicht Lust, ewig zum Notar zu rennen. Also machen wir das alles zusammenhängend.
Ja.
Und selbst wenn wir dich begleiten beim Kauf, aber du bleibst nicht bei uns, sondern wechselst woanders hin, dann können wir das trotzdem für dich tun und dann übergibst du das nur deiner laufenden Betreuung. Also das ist so eine Sache, die würde ich in jedem Fall machen. Ist noch nicht zwingend,
okay,
aber ich würde es in jedem Fall machen, weil es, wie gesagt, eingangs, was ich gesagt habe, du bist dazu verpflichtet, dass man dich erreicht.
Und das ist aber was Spanisches, das gibt es in Deutschland nicht, diese Postbox.
Sagt mir nichts, nein. Und wie oft wissen wir, dass Post nicht ankommt, was ich in meinem Briefkästen habe von allen möglichen Leuten. Deshalb ist das diese behördliche Post und die Finanzamtspost. Und dann ist es natürlich auch so, wenn die dir das, wenn du diesen Briefkasten hast und trotzdem stellt ein Postbote dir was in den Briefkasten zu, dann gilt das nicht, weil du hast dieses offizielle Postbox. Und dann könnte das für dich manchmal auch positiv sein.
Ja, das heißt, ich muss meinen Briefkasten eigentlich gar nicht mehr checken, ne?
Nicht wegen behördlichen Posten. Ja. Vielleicht sollte man wegen anderen Dingen mal gucken, aber sonst nicht.
Ja, schön. Also wichtiges Thema auf jeden Fall, die Postbox und auch das spanische Konto. Vielen Dank für deine Infos.
Sehr gerne.
Und Ihnen natürlich wieder vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Alle weiteren Infos auf willipedia.plattes.net.